Wir haben einen neuen Poster da hinten. Diesmal heißt das Syntax of Silence. Ist leer. Und die Veranstaltung heute wird dann dem Thema gewidmet. Was ist eigentlich Syntax von etwas, was nicht nichts ist, sondern ein Null ist? Es ist ein klein dialektisches Problem zu verstehen, dass Nichts und Null in Syntax nicht adäquat sind. Das hinterm Null meint man in der Regel in Syntax etwas, was da ist, aber es ist nicht sichtbar. Es ist nicht hörbar, also in der gesprochenen Sprache nicht hörbar, in der geschriebenen Sprache nicht sichtbar. Es wird nicht verbalisiert, aber das Verhalten von solchen Null-Elementen in der Syntax ist sehr oft als regulär beschrieben. Wir haben hin und wieder ein Beispiel verwendet mit dem Russischen, als wir zwei dieselbe lexikalische Elemente in zwei verschiedenen Reihenfolgen aufgestellt haben, das schöne Wetter und das Wetter ist schön auf Russisch. Und dann haben wir in der finiten Version der Wortfolge kein Kopularverb gehabt. Und dann haben wir trotzdem gesagt, Kopularverb wird gemeint. Es ist zwar nicht da, aber es wird gemeint. Meines Wissens ist im Türkischen sehr ähnliche Konstruktion auch möglich, dass man kein Kopula verbalisiert, aber die gesamte Konstruktion ist trotzdem alleinig durch Wortfolge kompensiert als finite Konstruktion. Das ist eine Art eines Null-Elements. Und nochmal, also ganz ein nicht linguistisches unbedingt, sondern ein logisches, dialektisches Problem, dass Null und Nichts nicht adäquat sind. Es gibt noch eine hübsche Beschreibung bei den Germanisten, die nennen Null-Elemente Anwesenheit von Nichts oder Abwesenheit von etwas. Das ist so eine Janus-Konstruktion, ja, also bezieht sich auf dasselbe immer. Darüber werden wir heute erzählen und vielleicht zum Begriff Syntax of Silence. Das ist von einem amerikanischen Sprachwissenschaftler, ich komme noch auf seinen Namen, also Syntax der Stille. Ja, so kann man das jetzt poetisch übersetzen. Und bezieht sich tatsächlich auf ein ganz bestimmtes Phänomen, das wir allgemein als übergeordneter Begriff unter Null-Elemente auffassen können. Also ganz richtig, so ein Hyperonym, also übergeordneter Begriff ist tatsächlich Null, Syntax von Null. Ja? Und unterstrichen und hervorgehoben nochmal, hier geht es tatsächlich um etwas, was als Null dasteht und nicht um etwas, was nicht existiert, sondern es ist existent. Und hat, wie ich vorhin sagte, ein reguläres Verhalten. Ihr habt euch daran gewöhnt, dass ich immer zu Anfang einer Sitzung so ein Sinnbild anbiete. Ja, wir hatten Brille, wir hatten irgendwelche Partikel in der letzten Sitzung. Und dieses Mal habe ich zwei Sachen, was man nicht tut in der Wissenschaft, ist, man zitiert sich selbst nicht. Ich zitiere mich zwar selbst nicht, aber ich habe hier ein Foto von mir. Und die Frage an euch ist jetzt, ich frage mich jetzt, wieso habe ich mich jetzt eigentlich hingestellt, aber dann habe ich mir gedacht, ich hatte auch ein Foto ohne mich, aber dann haben wir gesagt, vielleicht, da ich so eine Hand hochgekrempelt habe und im Wasser reingetan habe, kann euch verraten, was ist das hier eigentlich für ein Ding? Bitte? Goldwaschanlage. Wow, gleich ein Treffer. Das ist tatsächlich eine Goldwaschanlage. Das ist ein Nachbau, so wie im Wilden Westen. Ich bin extra für diese Sitzung nach Westküste Amerikas gereist. Das ist tatsächlich Goldwaschanlage. Ich kannte nicht mal das Wort für. Gibt es noch andere Alternativen? Aber das ist tatsächlich eine Vorrichtung in den Zeiten von Gold Rush in Amerika, als man die Flüsse teils umgeleitet hat, mit Hilfe solcher Anlagen und durch eine sehr raffinierte Technik Gold gewonnen hat. Die Aufgabe oder Challenge heute ist, was hat das eigentlich heute mit uns zu tun? Was hat das erst mit Syntax zu tun? Und zweitens, was hat das mit heutiger Sitzung zu tun? Und das verrate ich jetzt nicht. Irgendwann mal kommt eine Folie und das, was ihr jetzt hier seht, hat mit dieser Folie direkt zu tun. Und da fühlt euch bitte frei, Hand hochzunehmen und zu sagen, genau das ist doch das, was auf dem Foto war. Ja? Weil das, was hier passiert, verwendet man tatsächlich, also nicht von mir, es ist nicht von mir erfunden, das ist nicht mein didaktischer Trick, sondern das ist tatsächlich, dient als Sinnbild für Begriffbildung, für Definitionskonstruktion in Syntax of Silence, also in Syntax von dem, worüber wir heute sprechen. Und das fassen wir als Ellipsis zusammen oder Ellipse. Und ich habe versucht heute, ich werde wahrscheinlich in der nächsten Sitzung ein Handout hier hochladen bei uns mit allen Begriffen, die drumherum kursieren. Und versuchen wir auch heute vielleicht in diesem Phänomen uns etwa auch begrifflich einzufinden. Also es geht um Syntax der ungeplanten Sprache, wie ich vorhin sagte. Wir definieren gleich, was Ellipse sind. Aber wir unterstreichen, dass Syntax of Silence, Syntax der Stille, Syntax von ausgelassenen Nullelementen bezieht sich auf etwas, was vornehmlich, überwiegend und dominanterweise in der gesprochenen Sprache stattfindet. Und deswegen habe ich auch die letzte Sitzung explizit den Eigenschaften der gesprochenen Sprache gewidmet und die immer gegenübergestellt. Wir haben gesagt, dass Schriftsprache ist etwas, was produktorientiert ist. Man kann sich leisten, auch unverständlich zu sein, weil der Leser kann immer wieder zurückkommen und nochmal lesen und versuchen zu interpretieren. Solche Möglichkeiten haben wir im Prozess des Sprechens nicht. Deswegen ist das Sprechen auf Prozess orientiert. Ich muss tatsächlich im zeiträumlichen Limit verständlich sein, weil der Hörer hat höchstens Möglichkeit, innerhalb des Kurzzeitgedächtnisses darauf zurückkommen, was gesagt worden ist, aber nicht, was zum Beispiel vor 5 Minuten gesagt worden ist, zurückkommen. Ja? Und diese Sachen haben wir ausgehend aus diesen allgemeinen Phänomenen sind wir ausgegangen und haben gesagt, Schriftsprache ist künstliche Sprache, ist natürliche Rede, unterschiedliche Sachen, also müssen wir jetzt nicht wiederholen. Und Ellipse als Phänomen an sich ist tatsächlich dominanterweise Eigenschaft der gesprochenen Sprache. Wenn wir uns zurück an unsere letzte Sitzung denken, dann haben wir sehr stark unterstrichen, dass in der gesprochenen Sprache der Bezug auf die Interaktion genommen wird, der wiederum in der geschriebenen Sprache nicht so geprägt ist. Das heißt, also geschriebene Sprache ist mehr oder minder kontextfrei und gesprochene Sprache ist sehr kontextsensitiv. Ja. Wir können sagen, unsere gesprochene Sprache ist frei von Kontext, aber wenn man jetzt wirklich überlegt, da gibt es so viele außersprachliche Aspekte, die eben das beeinflussen, wann wir etwas sagen, wie wir etwas sagen, wem wir etwas sagen und was wir inhaltlich überhaupt ausdrücken. Ja. Also das sind, also diejenigen von euch, die Pragmatik-Veranstaltungen besucht haben, wenn man allein an das Recht, Rederecht denkt in einem Dialog, ja, also Selbstwahl, Fremdwahl, diese Transition Relevance Place, also übergangsrelevante Stelle in einem Gespräch, wie sozial manchmal solche Übergänge definiert sein können, man denke an Gericht, man kann da nicht einfach aufstehen und reden, ja, es wird Rederecht direkt verteilt. All diese Dinge, also obwohl gesprochene Sprache einerseits als frei betrachtet wird, so frei ist das nicht, und bezieht sich sehr stark auf Interaktion. Und bei dieser Interaktion hat man die Möglichkeit, einige Dinge auszulassen, auszusparen, ist bei Bussmann hier direkt begriffen. Und hinter dem Begriff Aussparen von etwas ist eben sehr, sehr geschickt auch die Motivation unterstrichen. Ich lasse etwas aus, um etwas zu sparen. Was kann ich beim Sprechen sparen? Worte sparen, dadurch Energie, Aufwand und so weiter. Ich habe oft gesagt, Menschen sind von Natur aus faul, auch beim Sprechen sind sie faul oder sind wir faul. Und wir versuchen, was wir nicht unbedingt sagen müssen, sagen wir auch nicht. Wenn wir Möglichkeit haben, etwas außersprachlich zu auf etwas außersprachlich hinzuweisen, dann tun wir das auch. Dann tun wir das nicht sprachlich. Und ich war in der Einführungsveranstaltung, habe ich einmal gesagt, was ist der erste kommunikative Akt eines Baby? Ja? Auf etwas mit Zeigefinger hinzuweisen. Also zeigen, ja? Deignum, zeigen. Das, was später wir sprachlich tun. Aber dieser Zeigefinger verschwindet ja nicht, ist immer noch da. Ja? Und wenn wir vollkommen dann Sprache beherrschen, dann nutzen wir immer wieder diese Zeigefinger, allerdings dann ohne, dass wir tatsächlich Finger strecken, sondern wir beziehen das ein in einem Gespräch und gehen davon aus, dass der Hörer das genauso tut. Also die Ellipse sind die Aussparung von sprachlichen Elementen, die aufgrund von syntaktischen und lexikalischen Eigenschaften notwendig sind. Man sagt, dass Vollform durch diese Aussparung oder Ersparung oder Reduzierung oder Auslassung verkürzt wird. Das ist ein sichtbarer Effekt dessen, wenn wir etwas auslassen. Wir haben eine Vollform, eine komplette Realisierung eines Satzes. Wenn wir etwas rausnehmen, dann wird das einfach kürzer. Das ist das, was wir sehen. Allerdings, das, was wir rausgenommen haben, die Frage ist, was entsteht dort? Was bleibt an der Stelle, wo wir etwas rausgenommen haben? Bleiben die Spuren trotzdem? Das ist eine sehr spannende Frage. Ja. Wir hatten, glaube ich, auch in der Einführungsveranstaltung ein Mapping zwischen Prosodie und Syntax. Wir haben einen Satz gehabt, Maria heiratet Peter nicht. Ja. Und dann haben wir diesen gleichen Satz anders ausgesprochen, Maria heiratet Peter nicht. Dann haben wir zwei verschiedene syntaktische Konstruktionen mit der absolut identischen Wortfolge und mit der absolut identischen lexikalischen Mittel, die wir dort zur Verfügung haben. Wenn wir jetzt auf den zweiten Satz achten, Maria heiratet, Peter nicht, wir können nach nicht, also Peter nicht, ganz leicht die ausgelassenen Elemente wiederherstellen. Ja? Peter heiratet nicht. Nun, das Element nicht als Negationspartikel hat eine sehr interessante Eigenschaft, nämlich, so wie alle anderen, zum Beispiel Abtönungspartikel, nur auch, sogar und so weiter, die beziehen sich auf ein ganz bestimmtes Feld des Satzes. Man nennt diesen Bezug auch Scopus, die Reichweite der Modifizierung. Negationspartikel negiert, also wandelt etwas 180 Grad um, negiert etwas. Und diese Negierung hat eine Reichweite. Und hier ist die Reichweite auf das Verb begrenzt, auf heiraten, weil Peter heiratet nicht. Ja? Allerdings, das, worauf sich Negationspartikel nicht bezieht, ist nicht da. Also nochmal, nicht bezieht sich auf, also negiert etwas, aber worauf er sich bezieht, ist nicht da, ist null. Das ist ein Indiz dafür, dass da tatsächlich nicht nichts ist, sondern ein Null. Da ist etwas ausgelassen, aber wird, und das ist tatsächlich ein besetzter Begriff, durch ein Partikel, so wie Negationspartikel, kontrolliert. Ja, da ist trotzdem so eine Grenze, so ein Zaun, aber innerhalb des Zauns ist nichts drin. Aber Zaun ist trotzdem da. Es ist quasi Marker für das Korpus sind da, allerdings das, was innerhalb dieses Korpus stehen soll, ist nicht da. Habe ich gehofft, dass da wir diesen Satz, Peter heiratet Maria nicht, nein, Maria heiratet Peter nicht, bereits mal gehört haben, dass wir vom Bekannten zu Unbekannten gehen. Nochmal zu sensibilisieren, da ist, die Sache ist nicht so einfach, wie es aussieht. Ja? Wenn wir etwas auslassen, habe ich vorhin gefragt, bleibt da etwas übrig? Wir haben ja gesehen, ja, das Korpus ist verschwunden, aber das, was dieser Korpus negativ modifiziert, ist da. Da ist ein Überbleibsel da, als Indiz dafür, hey Leute, ich bin nicht komplett weg, sondern ich bin einfach ausgespart worden. Die Gründe, warum das passiert sind, das werden wir jetzt nochmal klären. Wir brauchen ein paar Begriffe, ein paar Beispiele. Ich habe, diese Folie ist voller Beispiele, also diese Sitzung komplett ist voller Beispielen und da ist natürlich, brauchen wir nicht mal unbedingt andere Sprachen hier mit einzubeziehen. Allerdings, die Aufgabe ist, eine ganz bestimmte Form der Auslassung. Und über diese bestimmte Form der Auslassung hat übrigens mit dem Foto am Anfang zu tun, soll dort aufgeschrieben werden. Das werde ich aber noch, bevor wir auseinandergehen, erklären. Ellipse korrespondiert mit einem trivialen Wort aus am Alltag Unvollständigkeit. Ja, etwas, was ein ausgelassenes Element beinhaltet, ist unvollständig. Formal gesehen unvollständig. Wir können damit umgehen, wir können solche Konstruktionen managen in einer Rede, in einer Konversation, aber das ist zunächst Unvollständigkeit. Gundogan bringt Borussia Dortmund durch einen Elfmeter auf Gleichstand. Gundogan schießt Elfmeter und Tor durch Gundogan. Da haben wir drei verschiedene Beschreibungen eines und desselben Ereignisses. Allerdings, wir haben drei verschiedene Arten der Unvollständigkeit. Warum bringe ich das so? Weil, damit wir nicht denken, dass wir entweder oder Relation haben, sondern wir haben eine gewisse Art der Gradualität. Etwas ist unvollständiger als andere. Ja? Und wenn wir jetzt von 3 auf 1 hochgehen, dann werden wir die Reduktion der Unvollständigkeit und genau umgekehrt Wachstum der Unvollständigkeit haben. Unvollständigkeit, die Auslassung, ist eine Frage der Gradualität. Wenn wir heute die elliptische Konstruktionen besonders im Vorfeld des deutschen Aussagesatzes sehen werden, da werden wir sehen, dass wir sogar Wahl treffen müssen, weil wir entweder 3 Elemente alle auslassen können oder nur 2 oder nur ein Element auslassen können. Im Mittelfeld etwas eingeschränkter, aber genauso. Das heißt, wir spielen mit verschiedenen Gradationen der Unvollständigkeit jedes Mal, wenn wir etwas auslassen. Das ist zunächst Grundlage, um das etwas besser zu begreifen. Und Unvollständigkeit 2, und das ist jetzt ganz interessant, warum? Das ist von Bertolt Brecht. Armut bringt außer Weisheit auch Verdus und Kühnheit, außer Ruhm auch bittere Mühen. Und ich habe hier farblich die Orte markiert, beziehungsweise etwas markiert, was später ausgelassen worden ist. Hier habe ich diese Markierung nicht. Warum sind diese Unvollständigkeit eins und, oder woran unterscheiden sich? Es ist so, dass man entweder kontextuell oder interaktiv in einer Konversation die Unvollständigkeiten jeglicher Art reparieren kann. Ja, man nennt das auch Reparatur. Angenommen, mein Kurzzeitgedächtnis ist so kurz, dass ich nicht mehr weiß, dass hier am Anfang des Satzes das hier stand. Ja? Wenn ich das geschrieben sehe, dann habe ich die Möglichkeit, diese Leerstelle hier doch zu besetzen, also zu reparieren, die Unvollständigkeit doch vollständig zu machen. Die Möglichkeit habe ich. Hier brauche ich das nicht, weil das eine geschriebene Sprache ist. Das ist hiermit oute ich als Bild-Zeitung-Leser Sportteil. Ja, das ist genau von dort. Meistens stehen ja die Zahlen dort und ja, insofern geht das. Übrigens ist Bild-Zeitung nicht, sprachwissenschaftlich nicht uninteressant. Ja? Also sprachwissenschaftlich, es ist sehr, sehr mutige und gewagte Zeitung. Also auch so Duden gegen Bild-Zeitung. Ja? Das ist interessant zu beobachten. Also ich plädiere nicht, dass ihr jetzt unbedingt die Titelseite und euer Weltbild dadurch beeinflussen lässt, aber linguistisch ist das unglaublich interessant. Misst mal einfach die Schriftgrößen, beispielsweise mal Überschriften und den Texten darunter. Das ist auch ein sehr interessantes Konzept dahinter. Aber das ist jetzt tatsächlich aus dem Sportteil der Bild-Zeitung. Und also geschriebene Sprache. Ich brauche dort diese Reparaturmaßnahme nicht, weil ich irgendwelche anderen Möglichkeiten habe, dort das Gesamtbild vollständig zu machen. In solchen Sachen, weil das Bühnenstück von Bertolt Brecht ist, also wir hatten unter den Formen der gesprochenen Sprache auch Bühne gehabt, auch Theaterstücke gehabt, das ist auch eine Art der gesprochenen Sprache. Sprecher neigen zu ökonomischer Formulierung, um Zeit und kognitiven Aufwand einzusparen. Also mit kognitiven Aufwand bin ich ein bisschen skeptisch, weil es ist kognitiv, mit solchen Auslassungen umzugehen, besonders bei Processing, also beim Hören, ist nicht unbedingt so leicht. Ja? Aber wir werden sehen, dass diese Auslassung nicht willkürlich ist, sondern sehr stark regelgeleitet. Was ausgelassen werden kann und in welchen syntaktischen Positionen ausgelassen werden kann. An der Stelle bitte ich jetzt absolut neutral, also ich plädiere weder für eine noch für das andere, das ist sprachlich determiniert für verschiedene Klassifikationen von Ellipsen. Ja, irgendwas funktioniert nicht ganz, aber ist noch besser geworden. Es gibt unterschiedliche Versuche, die Ellipsen zu klassifizieren, in bestimmten Klassen zu unterteilen, die, ich glaube, ich darf mich nicht bewegen, weil sich hier alles, ja, wahrscheinlich dadurch so ein Kontakt. Das ist die Klassifizierung, die man meines Wissens bei Wolfgang Schlobinski findet, genau, er hatte ein Portal Mediensprache, wenn Sie da reinschauen. Und da gibt es eine sehr simple Teilung aus meiner Sicht, operationablen und nicht operationablen Ellipsen. Das ist eine relativ transparente Klassifizierung. Wenn wir diese Gegenüberstellung hernehmen, wir kommen vorbei und sehen uns das Spiel an, da ist in der zweiten Teil der koordinierten Phrase Pronomen wir, in diesem Fall als Subjekt, als syntaktische Funktion ausgelassen. Diese Auslassung können wir sehr leicht wieder operationabel machen, beziehungsweise reparieren oder wieder einsetzen oder rekonstruieren, also die Leerstelle wieder füllen, wie er das, wie nach dem Geschmack, wie man das beschreiben möchte. Aber das wäre ein Beispiel für operationable Ellipsen. Sehr interessant ist, dass in dieser Klassifikation die operationale Ellipsen nicht auf einfache Gegebenheit des, was operiert, operationaliert werden soll, geht, sondern um rein sprachliche, kontextuelle Gegebenheit. An der Stelle müssen wir vielleicht etwas rekapitulieren. Sprachlich gibt es drei verschiedene Arten der Gegebenheit. Givenness ist sehr oft zwischen Pragmatik und Syntax so ein Begriff. Einmal Givenness, die wir sprachlich explizit abrufen können. Man nennt das auch evozierbar, also abrufbar. Etwas, was gegeben ist, soll aus irgendeiner Quelle abrufbar sein. Eine Quelle kann sprachliche Quelle sein, zum Beispiel das hier. Es ist kontextuell bereits entweder gesagt oder geschrieben. Es ist ganz klar auf Sprachliches zurückzuführen. Die zweite Evozierbarkeit ist die Interaktion. Wer verbindet, zum Beispiel eine Person ist hier und ich frage jetzt jemanden, kennst du sie? Ich sage nichts, zum Beispiel, kennst du hier Maria Kofa? Ich benenne nicht die persönliche, also Anthroponyme, weil ich sage auch so, kennst du sie? Also weil ich auf eine Interaktion beziehe. Ich evoziere bestimmte Inhalte aussprachlich aus situativer Gegebenheit. Das ist die zweite Form. Und die dritte Form ist die Präsupposition oder die Welterfahrung, die ich mitbringe. Ja? Zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn ich jemandem sage, nimm Regenschirm mit und draußen regnet es, dann gehe ich auf meine Welterfahrung zurück, wenn man ohne Regenschirm in den Regen steht, wird man nass. Ja? Also dafür brauche ich jetzt nicht in Wikipedia gucken, was passiert, wenn ich ohne Regenschirm in Regen rausgehe. Ja? Das heißt, es gibt drei evozierbare Möglichkeiten und alle drei geben mir Möglichkeit, das, was auf der Oberfläche der Konversation liegt, auszulassen. Ja? Und hier geht es um operationablen Ellipsen, nur um kontextuell evozierbare, also sprachlich evozierbare Elemente, die ausgelassen werden können. Und die zweite Form, das sind sogenannte Sprachinseln, wenn man so möchte. Zum Beispiel, wenn man schreit, einfach Feuer schreit. Ja? Ja, man, keine Ahnung, oder Hilfe schreit. Ja? Solche Expressiva an der Stelle. Es ist natürlich sprachlich nicht klar, es ist nicht kontextuell gegeben. Hier ist Feuer oder keine Ahnung, mein Kumpel hat gerade angerufen, bei ihm brennt es oder Feuer dort. Es ist keine Information vorhanden, was man sprachlich reparieren kann, sondern man geht auf vielleicht Präsupposition, Welterfahrung zurück. Wenn Feuer, dann muss man einfach Notruf wählen, ja, und dann irgendwelche Angaben machen, wo das stattfindet und so weiter. Ja, oder das ist das Beste, ich hätte gern Feuer. Ja. Ja, meist falsch übersetztes Deutsch, wenn man jemanden geht und hast du Feuer, wenn man auf Englisch tatsächlich mit Feuer übersetzt, heißt was ganz anderes. Und, ja. Ich hätte gerne Feuer, also Feuer kann man ja auch in diesem Zusammenhang machen. Also das sind die nicht operationablen. Diese Zweiteilung, damit können wir schon mal arbeiten, eigentlich ziemlich weit kommen. Was interessant ist und was später zu einem Problem wird, ist, dass wir, man stelle sich vor, anstatt und hier ein Komma zu haben. Ja? Wir kommen, Komma, sehen uns das Spiel an. Ja? Ich weiß es nicht. Also ich habe überall bei solchen Konstruktionen später Stern gesetzt. Gehe ich aber wiederum auf Wolkow-Schlobisky zurück. Aber Muttersprachler müssen das für sich selbst entscheiden, ob sowas operationabel, als operationabel gilt oder nicht. Wenn wir also bei solchen Ellipsen sprechen wir von Koordination, und es gibt noch sogenannte Adjazenzellipsen, wenn wir tatsächlich eine Adposition haben von Phrasen, die durch Komma getrennt sind. Und dann müssen wir bei der darauffolgenden Auslassung immer überlegen, worauf bezieht sich das jetzt? Bei Koordination ist das sehr ziemlich einfach. Ja? Bei Koordination, weil wir wissen, und leistet im Deutschen das, oder Koordination an sich leistet das, dass man alles, was links und rechts steht, sind syntaktisch gleichwertig. Ja? Alles, was mit einem Teil geschieht, geschieht automatisch auch mit dem zweiten Teil, rein formal, syntaktisch gesehen. Ja? Bei Komma ist das nicht mehr so einfach. Und bei Komma wird es auch schwierig, Adjazenz oder Nachbarschaft zu klären, worauf bezieht sich das. Aber zunächst mal diese operationablen und nicht operationablen Ellipsen, damit können wir weiterfahren. Textsortenspezifische Ellipsen spricht man auch, also öffnet man auch als besondere Klasse von Ellipsen, und da geht es besonders um SMS-Sprache, wahrscheinlich auch jetzt veraltet. Ich weiß nicht, bei WhatsApp hat man keine Einschränkung mehr, man muss eigentlich nichts mehr auslassen, kann man ja endlos narrative Texte reinkopieren. Zum Beispiel Rhetorik. Ja? Ende gut, alles gut. Ja? Oder zum Beispiel Zeitungstitel. Ja? Diese Adnominalen zum Beispiel. EU-Diskussionen abgeschlossen. Ja, das ist meistens Titel, also Textsorte, in diesem Fall Titel. Oder tragischer Unfall, Frau erschossen, Doppelpunkt. Ja. Oder zum Beispiel, das ist tatsächlich SMS-Sprache, Treffen morgen. Ja. Ich weiß nicht, man muss tatsächlich untersuchen, ob das heutzutage nochmal so geht. Ja.
Aber bei den letzten...
Ja, ja, gerne, ich weiß nicht. Würde ich jetzt nicht drüber streiten. Aber nochmal hier drauf zurück, es gab ein Projekt vor langer, langer Zeit, 2002, also es ist jetzt 12 Jahre her, in Hannover über SMS-Sprache. Es gibt sogar SMS-Korpus, und man hat einfach überlegt, worauf kann ich mich verzichten, wenn ich tatsächlich 160 Zeichen pro SMS habe. Und wenn ich das nicht tue, dann ist es einfach teuer, mit jemandem zu kommunizieren. Also um Geld zu sparen. Wir sprachen ja vorhin von Sparen, also auch vom Geld sparen. Und das heißt, wenn ich eine SMS schreibe, hier habe ich gleichen ersten Dolchstoß in Duden-Grammatik, kein Satz im Deutschen ohne Subjekt hier, bitteschön. Ja. Warum? Weil es teuer ist, Subjekt ist teuer. Es ist 161. Zeichen und damit ist das schon das zweite, der zweite Text. Karl Bühler ist bereits darauf aufmerksam geworden und er hat auch Koordinationsellipsen und Adjazenzellipsen. Also nochmal ganz kurz, das müssen wir als Frame oder als Layout im Kopf behalten. Koordinationsellipsen, in der zweiten Teil der Koordination, also mit und verbundene zwei Phrasen. In der zweiten Phrase wird etwas ausgelassen, was in der ersten da ist. Adjazenz oder Nachbarschaftsellipsen sind anstatt und Komma. Und in der zweiten ist wieder auch etwas ausgelassen. Ganz einfach, würde ich sagen. Oder ist das, oder? Ja. Frank schläft oben und Bernd unten. Also schläft ist hier ausgelassen. In eine dialogische Konstruktion kommst du heute Abend mit. Komm ich, also heute Abend mit ist ausgelassen. Paul kommt aus Hamburg. Nein, aus Koblenz. Paul kommt ist ausgelassen. Und wir sehen schon, so wie hier zum Beispiel nur ein einziges Element ausgelassen ist, hier sind drei Tocken im Sinne von Korpuslinguistik jetzt ausgelassen. Hier sind zwei Elemente ausgelassen. Und wir werden jetzt später etwas größere Konstruktionen haben, wo wir 7, 8 Elemente auslassen. Und da müssen wir überlegen, wie ist die Gradualität der Auslassung. Und das ist ganz interessant. Das sind Zahlen. 1, 2, 3, 1, 2, 1. Das sind die Quantitäten. Nach einer ganz bestimmten Zahl wird diese Quantität eine Qualität der Unvollständigkeit annehmen, die dann ungrammatisch ist, unvollständig, nicht interpretierbar ist. Und das meinte ich vorhin mit der Sprachbezogenheit. Von Sprache zu Sprache ist dieser Grad der Unvollständigkeit, der auch dann später unverständlich ist, unterschiedlich. Das, was im Deutschen ausgelassen werden kann an Quantität, wird in anderen Sprachen mehr oder weniger sein und umgekehrt genauso. Ja, das ist die Spracheigentümlichkeit an der Stelle, die wir jetzt hier in dieser Sitzung anhand des Deutschen haben, aber allgemein ich würde mich freuen, wenn wir auf dem Poster und aber auch in unserem Upload-Raum auch aus vielen anderen Sprachen noch eine ganz bestimmte Art der Auslassung haben, die mit dem Anfangsfoto zu tun hat. Ich werde das immer wieder wiederholen, dass ihr das nicht vergisst. Bisher gab es keine Hand hoch. Das war das. Okay, Koordinationsellipsen, wie ich vorhin sagte, es geht manchmal um Phrasen- oder Satzkoordination. Satzkoordination ist, wenn wir tatsächlich zwei finite Konstruktionen mit demselben Verbstamm koordiniert haben und tatsächlich auf die Auslassung der finiten Konstruktion bezieht. Ja, also so wie jetzt, da hatten wir kommen heute Abend und gucken uns Fußball an, da war wir als keine finite Konstruktion, sondern als Pronomenwort hat ausgelassen, das war eine Phrasenkoordination oder die rote und die schwarze Katze dösen, steht hier, und wenn hier dösen ausgelassen ist, beziehungsweise ausgelassen, sondern addiert durch auch. Das ist jetzt zum Beispiel der Punkt, endlich mit der Negation. Ja? Worauf bezieht sich auch? Wer kann mir das sagen? Was ist Korpus von auch? Bitte? Ja. Döse, ja, dann lauter, Hand hoch, keine Ahnung, Feuerwerk. Ja, auch, aber wo ist das? Ist er nicht da? Das ist das, was ich vorhin meinte, ja, das ist genauso auch mit der Negation. Das hier hat eine, das ist jetzt ausgelassen, also hier ist das ausgelassen, aber auch bezieht sich auf diese Leere, ja, und es gibt... Man braucht in bestimmten linguistischen Theorien diese Bezüge, um was ganz anderes zu indizieren. Aber an der Stelle können wir ruhig sagen, auch kontrolliert sogar, bezieht sich nicht einfach, sondern modifiziert, also kontrolliert. Ja, also diese Kontrolle ist ganz wichtig. Diese Kontrolle sagt uns, da ist ein reguläres Verhalten. Das ist wie in Regel. Wir können das quasi anhand von Wortstellung, anhand von Kongruenz zum Beispiel, ja, und viele andere Merkmale, die formale Natur haben, diese Bezüge quasi auch beschreiben. Und das ist die Regularität dahinter, dass das nicht willkürlich ist. Ups, das war nicht... Schade. Ein chemisches Experiment. Es explodiert gleich. Ja, das machen wir nicht nochmal. Okay. Also das ist die Unterscheidung zwischen Koordinations- und Adjazenzellipsen. Und dann haben wir gesehen, dass Koordination sowohl auf eine Phrase als auch einen Satz beziehen kann. Die nicht operationale Ellipsen, da möchte ich jetzt nicht viel drauf eingehen. Also nicht, es sind meistens Adjazenzellipsen und die Adjazenz ist nicht durch Komma, sondern durch Dialogsequenzen getrennt. Was sind Dialoge? Also Dialoge sind in der Regel Sequenzen. Ja? Manchmal haben wir rhetische Sprache. Guten Tag, wie geht's dir? Gut. In Hessen, gute wie und so weiter. Ja, also das sind die rhetische Sequenzen. Ja. Ich hätte gerne, keine Ahnung, Hefeweizen. Antwort, keine Ahnung, bist du 18 oder 16? Ich weiß nicht, wie ist Alkoholverbot in Deutschland? Nein. Apfelschorle, also Sequenzen. Man kennt diese Sequenzen. Ja. Also die können reingeschoben werden und so weiter. Das ist auch Adjazenz. Das ist auch eine ganz bestimmte Art Adjazenz. Ja, und da können wir, und da geht es auch um eine Interaktion, zum Beispiel bei meinem Bruder einen Doppelten. Ne? Das ist so ein Sprach, betrachten wir das als Sprachinsel. Kein Verb drin, kein finites Verb, gar nichts, also sehr ausgesparte Information, und diese Information wird durch Interaktion kompensiert und wird durch Reparabilität durch Interaktion kompensiert. Das ist auch noch eine sehr interessante, aus meiner Sicht, Klassifizierung, eine andere Klassifizierung. Wie ich vorhin sagte, ich plädiere für keine von. Ihr müsst immer von einer Sprache ausgehen und überlegen, welche Klassen gibt es dort und welche nicht. Ja. Institut für Deutsche Sprache, IDS, ja, in Mannheim. Das ist von Gisela Zifonun. Sie ist eine Linguistin. Sie schreibt über Spracherwerb, Entwicklungspsychologie und so weiter. Sehr interessante Bücher. Das ist auch ganz interessante Sache. Wann erwirbt man die Fähigkeit, die sprachlichen Einheiten auszulassen? Ja? Ist auch interessant, ob das von 3. bis 5. Lebensjahr geschieht oder etwas später. Welche kognitive Fähigkeiten braucht ein Mensch, um das tatsächlich einzusetzen? Das ist auch eine interessante Frage, die ich jetzt hier nicht diskutieren kann, weil ich das nicht weiß. Also Personenellipse, Ereignisellipse und Objektellipse. Personenellipse, hast gut aufgepasst, also du an der Stelle, Subjekt fällt weg. Ereignisellipse, sowas wie kann ich auch, bringt nichts, bezieht sich immer auf die gesamte Situation, bezieht sich auf das gesamte Event, wenn man so möchte. Ja. Auch ein bisschen hat auch Modalität dahinter. Gibt so wie ein Statement des Sprechers. Ja. Also bringt nichts. Das ist so meine Einstellung zu dem, was gerade passiert. Ich lasse aber aus, was das eigentlich ist. Ja, weil für mich Relevanz hat eher die Fokussierung dessen, was ich davon halte, wenn ich sage, kann ich auch oder bringt nichts. Ja. Oder Objektellipse an der Stelle. In der Regel werden aber auch obligatorische Elemente, oblique Elemente, Attribute, Sonstiges ausgelassen. Ich gehe jetzt mal die Beispiele, die ich hier habe, und dann können wir uns ein bisschen darauf einstellen, mit welchem Phänomen wir hier eigentlich zu tun haben. Leon, kann das besser? Kann man das besser irgendwie machen? Siehst du das da nicht? Nicht? Okay. Das sind die Beispiele aus einer Konversation, die dialogische Natur haben an der Stelle. Das ist aus Arzt-Patient-Kommunikation, das sind beiden aus einer, es gibt eine Arbeitsgruppe in Deutschland für Gesprächsforschung. Sehr eine, in den süddeutschen Universitäten ist das sehr stark, auch in Österreich ist eine sehr starke Schule für Gesprächsforschung. Und meiste Zeit, womit die beschäftigt sind, ist eine Interaktion, solche formale Interaktion zu optimieren. Wie bringe ich jemandem etwas schneller bei? Ja? Und hier ist das zum Beispiel situative Ellipsen. Da erzählt ein Patient, nee, jetzt letzte Nacht bin ich mitten in der Nacht aufgewacht, allerdings die letzte ist hier ausgelassen. Ja? Also das ist die eine Form. In dialogischen, beiden dialogischen Situationen ist einmal ein unmittelbar sprachliches Element ausgelassen und hier ein situatives, weil durch Tafelbild das aufgefangen ist. Wenn man, ich habe versucht, an der Stelle etwas nachvollziehbare Beispiele rauszusuchen. Es ist aber sehr oft schwer, wenn man nicht diese GAT-Notierung hat, in dem tatsächlich sämtliche interaktive Aktivitäten notiert werden. Gestikulation, Mimik, irgendwelche Handlungen, die begleitet werden, also die diese Dialoge begleiten. GAT, ja, General Annotation Terms heißt das, glaube ich. Das ist aber eine Form von Annotation von pragmatischen Strukturen. Ist ziemlich veraltet, aber trotzdem wird überall verwendet. Empraktische Ellipsen, das ist auch etwas, was auf Handlungsablauf bzw. so wie eine Handlung typischerweise ablaufen soll, zurückgeht. Ja? In Vorstellung eines der Beteiligten. A sagt wohin und B sagt einfach hinterher. Und da geht es um Transporte von Flügeln oder sowas, glaube ich. Ja? Und bleib ruhig da sitzen. Ja. Man kann auch sagen, stellen Sie bitte das Klavier hierher. Oder man sagt auch einfach sagen hierher. Und tragen Sie bitte das Klavier hierher, bringen Sie bitte das Klavier hierher, stellen Sie bitte das Klavier hierher. Alles ist möglich an der Stelle. Ja. Das ist die Vorstellung von A, wie eine Handlung eigentlich abzulaufen hat, und das vermittelt er, indem er alles andere auslässt, nur das, was relevante Informationen beinhaltet, an der Stelle Adverb wird da quasi als Sprachinsel abgebildet. Das ist auch eine interessante Klasse von Ellipsen, pathische Ellipse, pathische Konversation. Wie kann man das am besten beschreiben? Also pathische Konversation ist etwas, was inhaltlich wenig Bedeutung hat. Also Semantik ist sehr stark nivelliert. Im Vordergrund gibt es irgendwelche Sprechakte, die ich vollziehen kann. Manchmal kann so ein Satz wie zum Beispiel, ach, draußen ist ein schönes Wetter, auch als pathische Rede sein. Also ein nichtssagender Satz, vielleicht wie nennt man das? Pausenfüller. Ja? Wenn jetzt jemand sagt, sag mal, was denkst du eigentlich? Was hältst du von diesen Kollegen? Kann ich auch darauf antworten, ja, draußen ist ein schönes Wetter. Also kein Kommentar. Sowas ist pathische Rede. Guten Tag, ist eine pathische Rede. An der Stelle ist das nur Sprechakt des Begrüßens, aber nicht, ich wünsche dir einen guten Tag. Oder so, wie das in der Regel kulturell falsch übersetzt wird, wenn man auf Englisch sagt, how are you? Und erzählt, eine halbe Stunde lang zu erzählen, wie es einem geht, seelisch und finanziell. Sowas. Also das ist pathisch gemeint, how are you? Ja? Das ist pathische Rede. Und es gibt, ich weiß nicht, vielleicht aus der Semantik, wenn ihr das bei Frau Albon gemacht, Anakolute heißen die auch, solche Sätze, aus denen man aussteigt, also man bricht die ab, weil die eben eine ganz bestimmte Funktion haben in dieser abgekürzte, abgebrochene, abgebrochene Form. Aposiopese ist auch, aussteigen, ja? Aussteigen, abbrechen von etwas. Cäsar kam, sah und dann ist, also muss jetzt nicht beenden. Jeder, der auch Marlboro geraucht hat, hat drauf, dass jeden Tag stehen. Muss man nicht unbedingt Latein können. Ja. Oder sowas wie zum Beispiel, der kann mich mal. Ja. Wie heißt das in Hessen? Heißt das Bückel runterrutschen oder sowas? Bückel runterrutschen, habe ich auch gehört. Ja. Ja. Ist eine mehr oder minder salonfähige Version von allgemein Bekannten. Ja, das sind sogenannte Auslassungen, die nicht unbedingt inhaltlicher Natur sind, sondern auf einen ganz bestimmten Sprechakt beziehen. Also Sprechakt des Begrüßens, Sprechakt meinetwegen etwas deklarieren und so weiter und so weiter. Und aus welcher Quelle werden sie evoziert? Durch ein Weltwissen, die in einer ganz bestimmten Community vorhanden ist. Und man verlässt sich darauf, dass der Hörer das genauso kann. Wenn nicht, dann hat man ein Problem. Ja, man muss das quasi eine Akkommodation vollziehen, also eine Anpassung des Wissens oder des Wissenskontos. Ja, jetzt kommen wir zu einem etwas tieferen, müssen wir genau drauf aufpassen. Hat aber nichts mit dem Foto am Anfang zu tun. Analepse und Katalepse, also bevor wir darauf jetzt. Ellipse ist klar und es ist erkennbar, dass wir Lepse hier aus einer Ellipse haben. Aber was ist mit Analepse und Kata-Version? Ana und Kata, das ist nichts anderes als Anapha und Kataphä. Anaphorische Bezüge und kataphorische Bezüge aus der Referenztheorie. Es wird etwas referiert und zwar folgend. Das ist anaphorisch und vorausgesetzt, es ist umgekehrt. Bringen wir einfach ein Beispiel. Anaphorik wäre, Maria ist gerade reingekommen, sie hat einen Kaffee für Levan mitgebracht. Sie bezieht sich auf Maria im folgenden Satz, das ist Anaphorik. Ja? Pronomen bezieht sich auf das Vollnomen, das davor steht, anaphorisch. Jetzt, diese Richtung müssen wir uns merken. Was wäre dann Analepse? Analepse wäre ja nicht Bezug, sondern Auslassung dessen, was davor war. Ja. Nee, das ist ja Anapha, deswegen ist auch keine Analepse. Ich meinte Anapha. Quelle für diese Begriffe sind Anapha und Kataphä. Ja, also deswegen habe ich das als Beispiel gebracht. Ja? Hier steht zum Beispiel, braucht der trinken? Tut er nicht dies, tut er das und dann geht zur Markthalle, er stellt sich an den Bahnhof, er, also darauf folgend wird ausgelassen und das ist Analepse. So wie im Anapha braucht Levan Kaffee trinken, er geht zur Markthalle. Hätten wir hier er, würde er sich hierauf beziehen, anaphorisch beziehen. Ja? Ist das klar? Anaphorisch heißt ein etwas, was pronominal aufgenommen ist, bezieht sich auf etwas, was davor bereits erwähnt worden ist. Das ist Anapha. Was ist Kataphä? Genau umgekehrt. Es gibt in der Germanistik ein sehr hübscher Begriff, Wiederaufnahme. Ich spreche mit jemandem und erzähle, ich mag ihn gar nicht. Punkt. Dann stelle ich fest, Pronomen in ist beim Hörer nicht klar besetzt. Und dann nehme ich das Vollnomen wieder auf und sage, ich mag ihn gar nicht, Punkt, dein Bruder. Das heißt, ich habe erstmal Pronomen verwendet und dann das, worauf sich das bezieht, nicht umgekehrt. Und das ist Kataphä. Wir sehen aber, dass wir zwei Sätze dafür gebraucht haben. Ja? Thomas Gottschalk, wenn er spricht, verwendet sehr stark diese kataphorische Mittel, um spannend zu bleiben. Er sagt zum Beispiel, oder sagte er es ja, Wetten, das moderiert hat, er hat 7 Oscar gewonnen. Er hat in meistbezahlten Hollywood-Streifen gespielt. Er ist meistgefragter Gast in allen Talkshows. Er hat hübscheste Frau an seiner Seite. Er hat meisten Geld auf seinem Konto. Also er ganze Zeit und kein Mensch weiß, wer das ist. Also man weiß, irgendwann mal kommt jetzt das Vollnomen und worauf sich das, dieses er bezieht. Und dann sagt er, okay, hier ist Sylvester Stallone oder so. Wer auch immer. Ja? Wieso? Was stimmte da nicht? Mit dem Geld oder mit dem Oscars? Okay, Oscars, das stimmte nicht. Aber ist das klar? Also das sind kataphorische Bezüge. Und Anapher und Kataphor lässt sich sehr, sehr leicht als Prinzip auf Analepse und Katalepse übertragen. Auslassung folgend, Auslassung vorausgesetzt. Sehr interessante Kataphor. Also wenn ihr jetzt geachtet habt bei Anapher und Kataphor, Anapher geschieht innerhalb einer syntaktischen Konstruktion. Und Kataphor ist sehr schwer innerhalb einer syntaktischen Konstruktion zu bekommen. Also nicht, zumindest ich kenne ja nicht im Deutschen alles, es muss irgendwie entweder zum Beispiel possessive Form sein. Auf ihre Reise in China hat Bundeskanzlerin Verträge unterschrieben. Ihre ist am Anfang und Bundeskanzlerin die Besetzung dessen innerhalb eines Satzes darauf folgend. Das ist Kataphor, aber innerhalb einer syntaktischen Konstruktion. In der Regel geht es so, also rein kommunikativ, dient Kataphor zur Wiederaufnahme, wenn ich mir nicht sicher bin, ob beim Hörer das adäquat besetzt ist oder nicht. Und das ist ein sehr interessanter Punkt mit der Katalepse. Hans heckte und pfleckte seinen Garten. Hans heckte seinen Garten und pfleckte seinen Garten. Das, was ausgelassen ist, ist folgt dem, der Leerstelle, der Auslassung. Das ist Katalepse. Ja? Auf ihre Reise in China hat Kanzlerin Verträge unterschrieben. Kataphor, genau das Gleiche. Ja? Einer ist Referenzialität und das andere ist Ellipse, Auslassung von beide syntaktische Operationen. Das ist auch ganz interessant. Die einen küssten und an anderen schlugen ihn. Ihn ist ausgelassen, aber folgt. Hier ist das ausgelassen. Davor. Also diese zwei Begriffe sind sehr wichtig. Ich gehe davon aus, wenn ihr die Aufgabe, die dort kommen soll und mit dem ersten Foto auf der Folie zu tun hat, nicht findet, dann schlage ich vor, dass diese Konstruktion aus den Sprachen, die ihr sowieso lernt, studiert, vielleicht aufgreift. Besonders interessant ist Katalepse. Solche Auslassungen. Ja, das sind besonders anspruchsvolle syntaktische Konstruktionen, die nicht in allen Sprachen reibungslos verlaufen. Deswegen, uns interessieren ja immer Grenzphänomene, also warum nicht? Jetzt kommen wir zu einem Punkt, an dem wir zwei Sachen miteinander verbinden müssen. In der Sitzung vor 3 Wochen, als wir die syntaktische Theorien besprochen haben, dort gab es ein topologisches Modell und extra für das Deutsche. Wir hatten finite Konstruktionen, Aussagesätze in Vorfeld, linke Satzklammer, Mittelfeld, rechte Satzklammer und Nachfeld aufgeteilt. Und jetzt müssen wir überlegen, wie dieses Feldermodell mit der Auslassung interagiert, ineinander greift. Was ist möglich, was ist nicht möglich? Sind diese Auslassungen felderlimitiert? Das ist die Frage. Kann man überall alles auslassen oder ist das von Eigenschaft des Feldes, links von einem finiten Verb oder rechts von einem finiten Verb zu sein, beeindruckt. Ganz interessant ist, wenn wir Verbkomplexe im Deutschen haben. Zum Beispiel, ich habe gestern einen Apfel gekauft. Ja, ich habe ein habe gekauft. Verbkomplex. Habe hat nichts anderes als grammatische Merkmale Tempus Aspekt Modus. Das war's. Gekauft ist Träger der lexikalischen Bedeutung dieser Konstruktion. Interessant ist, wenn ich auslasse, was kann ich auslassen? Haben? Also den ersten Teil dieser Konstruktion oder den zweiten. Was würde das Deutsche vertragen? Ja? Was ist wichtiger bei Auslassung? Semantik lässt sich leichter auslassen oder die grammatische Information lässt sich leichter auslassen? Und da ist Deutsch wirklich ein wunderbares Beispiel, weil wir die beide an getrennten Elementen separiert haben. Wenige Sprachen machen sowas. Also nicht viele haben jetzt so ein Auxiliar-Verb, Verbhilfsarmee. Ja? Das können wir sehen. Wie ich vorhin sagte, ich habe die Sterne für ungrammatisch ich diskutiere nicht, wir können das leicht in Fragezeichen übersetzen, vielleicht nicht grammatisch falsch, aber nicht schwer interpretierbar oder zu sehr stark markiert, bin ich sehr liberal dem gegenüber. Das Haus ließ sie verkommen und wollte sie abreißen, das Subjekt, und das ist auch Vorfeld, also Vorfeld, linke Satzklammer, Mittelfeld, rechte Satzklammer. Ich könnte das zusammen als Nachfeld analysieren, getrennt aber als Vorfeld, dann Vorfeld, wo alles ausgelassen ist, wieder linke Satzklammer, rechte Satzklammer, Nachfeld. Mittelfeld, rechte Satzklammer, Nachfeld ist nicht besetzt. Und wir sehen, wenn wir das als Vorfeld analysieren, dann ist das analeptisch ausgelassen. Und zwar, das ist eine Koordinationsellipse, weil durch und. Sie ließen das Haus vorkommen und wollten sie abreißen. Da wird das, also an der Stelle, wird diese Auslassung im Vergleich zu der Wortstellung obendrauf, wird zumindest bei Wolfgang Schlobinski als uninterpretierbar, so dass man es unused, also es wird nicht gebraucht. Es wird in dieser Wortfolge Vorfeldellipse nicht akzeptiert, nicht interpretierbar betrachtet. Ja? Ich weiß nicht, ob das so ist. Bauchgefühl, Muttersprachler, muss man im Kontext auch noch schauen. Aber das wird, diese Auslassung wird, das wäre dann Mittelfeld, und eine Vorfeldauslassung würde sich nicht hierauf beziehen. Alle drei Beispiele beziehen sich auf Vorfeld. Ich würde gerne etwas auf komplexere Beispiele rübergehen. Das ist auch, vorhin hatten wir jetzt mit Vorfeld und Mittelfeld, haben wir auch gleich nochmal, aber hier haben wir zum Beispiel eine syntaktische Funktion. Wie verhält sich die Auslassung in Bezug auf syntaktischen Funktionen? Aber da fand einmal ein Busch einen Spiegel, kannte so etwas noch gar nicht. Das ist eine Adjazenzellipse, weil mit Komma getrennt, und das funktioniert scheinbar sehr gut. Da ist ein Busche, das Subjekt, aber da fand einmal ein Busche einen Spiegel, und also eine Koordinationsellipse, kannte sowas noch gar nicht. Funktioniert auch scheinbar sehr gut. Ja? Jetzt haben wir die ganz andere Wortstellung, aber da fand einmal ein Busche einen Spiegel, und da geht es tatsächlich um Auslassung von Spiegel, und kannte er doch gar nicht. Die Besetzung dieser Leerstelle bezieht sich nicht auf die Auslassung von einem Spiegel, so ist das interpretiert, sondern wiederum auf ein Busche. Also das ist ganz interessant, dass wir hier an der Stelle keine Distinktion zwischen Adjazenzellipse und Koordinationsellipse haben, wobei das hier scheint nicht zu funktionieren, Koordinationsellipse nicht, dafür aber eine Adjazenzellipse, aber da fand einmal ein Busch einen Spiegel, kannte der doch gar nicht. Ja? Nee, falsch, das hier ist. Das funktioniert nicht, und hier ist das als ausgelassenes Element interpretiert. Aber da fand einmal ein Busch einen Spiegel, der kannte noch gar nicht. Ja? Auch als semantisch entweder stark markiert, so stark markiert, dass komplett unused. Wir müssen an der Stelle auch immer überlegen, dass wir ganze Zeit innerhalb der gesprochenen Sprache uns bewegen. Und da haben wir ziemlich viele Freiheiten, Kontext mit einzubeziehen, sogar selbst vielleicht so einen Minimalkontext zu erschaffen und versuchen irgendwie übers Knie brechen und solche stark markierte Konstruktionen doch interpretierbar zu machen. Und ich gehe davon aus, dass Wolfgang Schlomisky das in Bezug auf diese Sätze auch gemacht hat. Subjekt- und Akkusativkomplemente haben wir. Das Buch gefiel mir, habe ich gekauft. Mir gefiel das Buch, habe ich gekauft. Funktioniert an der Stelle beides, also sowohl beim Subjekt als auch Akkusativ. Sobald wir aber das als Koordinationsellipse betrachten, mir gefiel das Buch und habe ich gekauft. Grammatisch falsch. Ist zumindest deklariert. Also ich bin offen, wenn ihr eine Meinung dazu habt, dann einfach Hand hoch und wir können ja darüber diskutieren. Ich gehe davon aus, dass ihr mit dieser Markierung einverstanden seid. Die umgestellte Wortstellung, wenn wir Akkusativ- und Subjektkomplemente dann genau in dieser in einer anderen Reihenfolge haben. Das Buch habe ich gelesen, hat mir gefallen, funktioniert, dass das ausgelassene Element auf das Buch bezieht. Ich habe das Buch gelesen, hat mir gefallen, bezieht sich wieder auch auf das Buch in eine andere Folge. Und ich habe das Buch gelesen und hat mir gefallen. An der Stelle müssen wir Folgendes überlegen. Wir haben beide die Auslassung von denselben Elementen, allerdings zwei verschiedene Klassen der Ellipse. Einmal koordiniert mit und einmal einfach eine Adposition. Adjazenz heißt nichts anderes als Nachbarschaft. Unmittelbare, in diesem Fall unmittelbare Phrasennachbarschaft. Und das ist ganz interessant, dass die Sprachen, das sind zwei verschiedene syntaktische Phänomene, einmal Koordination und einmal Adjazenz. Und diese Unterscheidung von zwei syntaktischen Phänomenen beeinflusst die Auslassbarkeit, die Fähigkeit ausgelassen zu werden, auf zwei verschiedene Art und Weise. Das ist sozusagen das Pointe von dieser Ausführung. So. Das vielleicht nicht unbedingt. Ach so, ich habe jetzt zurückgeblättert, sehe ich gerade. Da haben wir im Mittelfeld, das wieder eigentlich sollte diese Folie dem mit Vorfeld einer Lepse zusammenhängen. Da haben wir die Auslassung im Mittelfeld. Man weiß, dass alles, was zwischen linken und rechten Satzklammer dazwischen ist, und dieses Feld kann tatsächlich lexikalisch sehr ausgebaut, reichlich. Irgendwelche Einschübe können dort landen, komplette Sätze als Einschübe können dort landen. Und das ist sehr großzügig gegenüber Auslassung. Ja? Sie hat ihm in dieser Sache Rechtschläge erteilt und sicher geholfen. Und hier ist das 1, 2, 3, 4 Elemente ausgelassen. Sie hat ihn in dieser Sache, ja, komplett ausgelassen, verträgt, ohne weiteres. Er hat sie viel vorgemacht und in betrügerischer Absicht versprochen. Und er hat in betrügerischer Absicht viel versprochen. Also viel ist hier ausgelassen, er hat ihr dann hier ausgelassen. Ja, also schon, dahinter ist eine ziemlich breite Spanne an Möglichkeit auszulassen und doch interpretierbar bleiben. Er hat ja viel vorgemacht und er hat ihr in betrügerischer Absicht viel versprochen. Also verträgt das ja nicht mehr, also hat. Hat muss auch ausgelassen werden. Also hängt mit diesen zwei Ausgelassenen, also er und ihr, zusammen. So, jetzt wird es interessanter. Aber vielleicht können wir an der Stelle ganz kurze Zwischenfassung. Ah, du hältst dich schon? Okay, gut. Dann hast du gleich das als erste Wort, das Wort. An der Stelle können wir vielleicht ganz kurz, weil ich merke jetzt bei der Aufführung, dass diese Klassifikationen schon manchmal unübersichtlich sind, worauf die sich beziehen. Dieser ganze Abschnitt jetzt hatte einfach den Zweck gehabt, zu zeigen, dass es zunächst verschiedene Klassifizierungen von Auslassung gibt. Diese Klassifizierungen beziehen sich einerseits auf syntaktische Phänomene sowie Koordination und Adjazenz, ist rein syntaktisch, oder beziehen sich auf diskursive, interaktive Elemente, so wie bei IDS-Klassifizierung zum Beispiel, sowas wie auf Event, auf Ereignisbezug. Wir haben auch Bezüge auf syntaktischen Funktionen. Ja? Wie wird Subjekt ausgelassen, wie wird Akkusativ, Aktant ausgelassen. Wir haben aber auch Bezug auf die syntaktischen Modelle als solche, wie zum Beispiel mit Felden, also mit Vorfeld, mit Mittelfeldauslassung, wie das funktioniert. Aus meiner Sicht am wichtigsten ist, das was ihr euch vielleicht am wichtigsten zu merken habt, wären diese zwei Begriffe, die eher die Richtung der Auslassung anzeigen. Einmal Analepse und einmal Katalepse. Ja, das ist eher, dass uns zumindest ein Beschreibungsinstrument liefert, womit wir hier zu tun haben bei einer Auslassung. Ja. Das ist, was ich euch eher am Herzen legen würde, das ist, dass man zwei Richtungen, analeptische und kataleptische, hat. Okay, jetzt darfst du sprechen.
Ja,
das ist zu auslassen. Slicing, Genau. Was hat das dann mit Syntax zu tun? Rausgewaschen wird. Haben wir hier Englisch-Muttersprachler jemand oder Muttersprachlerin? Ja? Ist das Alltagswort im Englischen? Nicht? Wenn zum Beispiel wenn eine große Welle am See etwas rausspült, würde man eher das sagen oder würde man Stranding sagen oder was würde man eher sagen in so einer Interaktion?
Jetzt überlege ich viel zu sehr damit, glaube ich.
Okay, also eher das?
Nee.
Nicht?
Nee, also ich, wenn ich jetzt halt so darüber nachdenke, finde ich das schwer, weil jetzt habe ich sozusagen das andere.
Es beeinflusst.
Ich habe mich einfach erst gefragt.
Okay, ja. Was würdest du sagen? Bist du auch Englisch mit der Sprache?
Ja.
Was würdest du sagen?
Das Wort benutzt man nicht.
Aber wie ist das? Also, man stelle sich vor, Robinson Crusoe.
Stranded.
Ja, also ich persönlich finde, dass das wirklich, wenn man zweite Wahl hätte oder wenn man noch zweite Chance hätte, dieses Phänomen neu zu benennen, also relabeln, dann würde ich tatsächlich Stranding nennen und nicht Slicing. Oder Sluicing wird das ausgesprochen, oder?
Sluicing.
Sluicing. Hast du das je in deinem Leben benutzt auf Englisch?
Nee.
Ja, schön. Ja. Das ist auch eine Art der Ellipse und das ist eine sehr besondere Art der Ellipse. Ich habe mal das Foto am Anfang eben deswegen genommen, wie du das gesagt hast, weil wenn man im Internet Sluicing eingibt, in Google und auf Pictures geht, dann kommen tatsächlich Gold Rush und diese Anlagen, wo man das auswäscht. Und ja, ihr seht ja eigentlich, wie ich die Welt wahrnehme. Ich habe das gesehen und dann dachte ich gleich an Syntax. Krank. Ja. Aber das ist tatsächlich sehr, sehr, sehr adäquates Sinnbild, würde ich sagen, was da tatsächlich syntaktisch geschieht. Und dieser Begriff Syntax of Silence hat jemand gefunden oder beschrieben, der auch das Phänomen hier Sluicing zum ersten Mal beschrieben hat. Dieser Artikel war Ende 70er Jahren vielleicht und hieß Guess Who? Mit Fragezeichen. Ja, keine Ahnung, John bought something, guess what, guess who, John met somewhere, guess who, rate mal, wen er getroffen hat. Ja, guess who, so hieß der Artikel, ist ein sehr berühmter Artikel, also wenn ihr das googelt, vielleicht unter Google Scholars könnt ihr da PDF-Version finden. John bought something, but I don't know what. Ja, und das Interessante dabei ist, dass wenn wir hier von Auslassung sprechen, die Auslassung folgt hier dem hier. Also hier ist irgendwas ausgelassen. Und nämlich das hier. Ja? Das ist ausgelassen. Someone called. Really? Who? Really? Who? Hier ist gar nichts. Wir versuchen das so lange. Ja, und das ist hier ausgelassen. Nee, das ist nicht hier ausgelassen, sondern der hier ist hier ausgelassen. Und der auch nicht, sondern das hier ist ausgelassen. Und das Interessante dabei ist, wenn man überlegt, ausgehend aus dem Deutschen, wo steht typischerweise ein Fragewort in einem Satz? Am Anfang des Satzes. Das ist so eine typische, prototypische, dominante Topologie eines Fragewortes. Und hier steht in einer sehr ungewöhnlichen Position, quasi gestrandet am Ende des Satzes, quasi also ausgespült. Vielleicht ist das deswegen ist das so. Also das ist das Phänomen an sich. Und also das ist hier sluiced. Ich habe mir überlegt, dass wir vielleicht ein Beispiel aufgreifen und zusammen versuchen, das zu operabel zu machen. Man stelle sich vor, wir haben ein A und wir haben ein B. Und wir stellen uns vor, dass B hat sich Finger geschnitten. Also man stellt sich vor, Interaktion besteht aus A und B, Sprecher und Hörer. Es ist ein Dialog. Und zusätzlicher Punkt für Interaktion ist da blutende Finger. Man stelle sich das vor. Ja? Keine Ahnung. Wir machen das dramatisch. So. Kennt jeder. Ups. So, das ist die Interaktion. So. Eins fällt. Okay. Ja. Ja, das ist die Interaktion. Und A sagt, ja, und B sagt, meinetwegen. Was ist hier ausgelassen? Was ist in B ausgelassen? Okay, was ist hier eigentlich ausgelassen? Es ist hier nichts ausgelassen, aber man fängt gleich ein Gespräch und da setzt man ein Pronomen. Worauf besitze ich die ganze Beschreibung? Besitze ich auf Interaktion? Ich muss ja nicht explizit sagen, tut es eigentlich die Finger, die du gerade mit einem Messer geschnitten hast, weh? Weil das ist ja da, das ist interaktiv gegeben. Also das ist evozierbar aus der Interaktion. Deswegen bin ich ökonomisch und sparsam. Noch krasser ist das hier. Also erstens haben wir sowas wie das, also nicht komplett, also nicht die prototypische Slicing an der Stelle, sondern wie ist ein Fragewort, VH-Wort, ganz klar, und das ist am Ende des Satzes. Wir haben das markiert mit einem orthografischen Zeichen, mit Intonation, mit Pause, was weiß ich. Kommt das eigentlich auf Deutsch adäquat rüber? Also, und wie, sagt man doch, oder? Oder? Eigentlich, ja. Und ist das hier alles aber keine Konjunktion? Also das ist eher so ein Signal, so ein kommunikativer Signal, würde ich sagen. Das hat nicht die syntaktische Funktion, die wir von ihm kennen. Aber ganz interessant, also VH-Wort am Ende des Satzes, haben wir hier ganz klar gesagt, das ist Slicing, das ist ausgespült. Wir können sagen, okay, wenn wir dieses Muster hier übernehmen, dann muss hier etwas ausgelassen sein. Was ist hier ausgelassen? Das hat nichts geschrieben. Kann mir jemand helfen? Was ist da ausgelassen? Was ist hier ausgelassen? Ja? Ja. Wie es weh tut. Okay, sehr gut. Das ist im Endeffekt Auslassung von dem hier. Richtig? Und das können wir, das ist Slicing. Deswegen ist das ein Slicing. Okay, ist das alles, was da ausgelassen ist? Ja? Ja? Okay, das heißt, ja. Bezieht sich auf nichts, es ist nur affirmativ, bejaht. Was bejaht ja? Verbalisiert. Ich brauche einen Satz. Was bejaht ja? Ja? Schmerz ist Beschreibung. Ich brauche einen Satz. Ja. Also was? Ja und wie es weh tut. Reicht das?
Ja? Ich würde eher sagen, ja, es tut weh und wie es weh tut.
Eben. Ja, es tut weh und wie es weh tut, bezieht sich auf hier und ja, bezieht sich hierauf. Ja. Wir haben hier eine Adjazenz-Ellipse, also das wäre ja dann tatsächlich klassische Ellipse, Adjazenz-Ellipse. Ein Satz, ein Dialog, wir haben zwei verschiedene Klassen von Ellipse, zwei verschiedene Arten von Auslassung drin. Und wenn man jetzt vorstellt, was wir vorhin hatten, was wir jetzt haben, sehen wir, dass diese Auslassung relativ komplexes Phänomen ist. Und um dahinter zu kommen, muss man ja etwas mehr vornehmen als nur eine syntaktische Analyse dessen. Also an der Stelle haben wir zwei, das war mir eigentlich Pointe von dieser Sache, war, dass wir zwei verschiedene Arten von Auslassung haben. Solche Phänomene nennt man auch multiple Ellipse oder mehrfache Auslassung oder was auch immer. Und die mehrfache Auslassung gibt es, ich habe hier nochmal, glaube ich, besonders in Bezug auf Slicing, sowas hier. Ja? Irgendjemand hat versucht, irgendwas zu klauen, aber ich weiß nicht, wer was. Wir haben doppeltes Slicing, wir haben zwei ausgespülte Frageworte. Wer kann Russisch? Ja? Im Russischen ist das auch noch mit Kasus wunderbar. Also heute Abend, also im Deutschen ging das auch, heute Abend haben alle getanzt, aber ich weiß nicht mehr, wer mit wem. Also mit. Ja? Kto s kem im Russischen wäre ja auch eine doppelte Slicing. Ja? Und es gibt im Georgischen 3-, 4-, 5-fache Slicings. Ja, es ist unglaublich interessant, wie die Sprachen mit der Auslassung angehen. Also im Deutschen ist das ganz klar irgendwann mal begrenzt, besonders in der Nebensatzkonstruktion ist das sehr stark limitiert, aber in den vielen anderen Sprachen ist das nicht limitiert. An der Stelle vielleicht ein kleiner Hinweis. Ellipse an sich ist zwar interessant, weil das ein genuines Phänomen der gesprochenen Sprache ist, aber diese Art der Ellipse, warum diese Art der Ellipse? Weil wir vorhin gesagt haben, Fragewort steht typischerweise nicht am Ende des Satzes, sondern am Anfang des Satzes. Das ist Syntax, das ist Wortstellungssyntax. Und hier kommt irgendein Phänomen, der bricht dieses dominantes Modell. Ja? Und an der Stelle überlegen wir, Sprachen haben nicht die zufällige Wortstellung. Die Sprachen gehen aufgrund des Typus, aufgrund der Typologie der Sprachen, legen ganz bestimmte Wortstellungen fest. Und bis diese Wortstellung, haben wir die Nachbarn, sind das? Ja. Aber trotzdem jetzt ganz kurze Konzentration. Das Thema oder das Phänomen ist auch typologisch sehr interessant, möchte ich damit sagen. Ja, als ich, Frau Professor Tandashvili und meine Wenigkeit das Problem in Kartvelsprachen untersucht haben, kein Mensch würde sich daran zweifeln, dass Kartvelsprachen genetisch verwandte Sprachen sind. In Bezug auf Slicing verhalten diese Sprachen komplett unterschiedlich. Und da könnten wir tatsächlich areallinguistisch erklären, einige Kartvelsprachen verhalten sich genauso wie Türkisch und Georgisch verhält sich so wie komplett anders. Also man könnte die in zwei verschiedenen Klassen einteilen. Und da denkt man an arealen Einflüssen, an Konversation, an Sprachkontakten, an Austausch. Das Phänomen eröffnet ein sehr interessantes Fenster, auch Richtung Typologie der Sprachen. Deswegen appelliere ich an euch, findet bitte die Beispiele der Slicing in den Sprachen, die ihr studiert und lernt, und schreibt bitte die da drauf und lädt das in Upload-Raum hoch. Mindestens ein Beispiel von einem gestrandeten Fragewort oder mehrere gestrandete Frageworte. Ja? Diese Beispiele ist die Aufgabe für diese Sitzung. Ja? Das ist die vierte insgesamt, sofern ich glaube, Rhythmus ist nicht so, ja? Slicing ist eine Subart, also untergeordnete Art der Ellipse. Ellipse ist eine allgemeine Bezeichnung für alle Arten von Auslassung. Das ist eine ganz bestimmte Art der Auslassung, weil diese Auslassung eben als markantes Zeichen, als ausgespültes oder gestrandetes Fragewort am Ende des Satzes hat. Mehr nicht. Also man muss das auch nicht groß verkomplizieren. Es ist nicht kompliziert. Das ist auch deswegen, diejenigen von euch, die jetzt sich mit Corpora rumspielen und vielleicht auch mit regulären Ausdrücken hantieren, das Phänomen lässt sich auch sehr gut erforschen. Ja? Gib mir alle Sätze mit einem Fragewort am Ende des Satzes, sehr leicht zu finden. Man bringt einen Korpus dazu, die sämtlichen Kontexte auszuspucken, die ein Fragewort am Ende des Satzes haben. Also gib mir meinetwegen alle alle Punkt, Ausrufezeichen, Fragezeichen, Ausrufe und Fragezeichen. Das wäre ein regulärer Ausdruck dafür. Und vorne können wir meinetwegen, wenn das annotiert ist, gib mir alle Wortarten, die den zutrifft, VH, Fragewort. Ja? Mehr wäre das. Und weil das so geregelt ist, ich möchte nicht den Eindruck entstehen, das ist alles eine Interpretationssache. Es ist nicht. Es ist sehr stark reguliert, sehr stark geregelt. Es lässt sich sehr gut formal covern, also erheben. Ja? Das ist ein sehr willkommenes Phänomen dafür. Und das ist sehr selten, dass gesprochene Sprache solche Art der Regularität anzeigt. Ich will das jetzt auch jetzt nicht großartig zerreden, also es ist, ich belasse das bei dieser Vorstellung, was eigentlich Sluicing ist, und vielleicht ist so ein bisschen mnemotechnisch das Foto am Anfang dieser Sitzung vielleicht dient dazu, immer drüber nachzudenken. Ganz interessant ist, dass als ihr beiden gesagt habt, dass ihr Sluicing noch nie im Leben verwendet habt, ja, ich kann nur über meine Erfahrung berichten, wenn ich sowas höre, dann denke ich immer, okay, da ist ein Begriff, ja, das ist irgend so ein Fachbegriff und dahinter steckt jetzt Latein und entweder oder Altgriechisch, keine Ahnung, also man geht in eine ganz andere Richtung und alle Begriffe und Ellipse hat sehr viele Begriffe. Ich habe heute tatsächlich nur von Katalepse, Analepse, weil die aus meiner Sicht wichtig sind, gesprochen. Es gibt unglaubliche Fülle an Begriffen. Und es gab noch einen Begriff, und der hieß, so wie Sluicing, Sweeping. Kennst du das Wort im Englischen? Ja, siehst du, also, und was hättest du gesagt? Ja. Auch. Also ihr werdet nie auf die Idee kommen, dass jeder Buchstabe in diesem Begriff eine Abkürzung von einem Satz ist. Ja? Und das ist, also ich habe hier das nochmal auseinandergenommen. Das heißt, Sluicing, VH word, inversion with preposition and Northern Germanic. Und das ist Sweeping. Ja. Das heißt, sowas wie Multiple Sluicing im Deutschen, wer hat mit wem, also jeder hat mit jedem getanzt, aber ich weiß nicht genau, wer mit wem. Mit ist eine Präposition und diese Präpositionen werden in nordgermanischen Sprachen invertiert, umgedreht. Und das ist ein Beispiel dafür, Abby was talking, but I don't know who to. Ja? Im Deutschen wäre das genau anders. Es gibt Sprachen, die solche Klitika, also solche Elemente, nicht als Klitika, sondern als Suffix, als Affixe, entweder vorne im vorderen Slot oder im angehängten Slot am Verb selbst definieren. Ja? Und das ist, also auf deine Frage zurück, was ist also Sluicing? Wir nehmen Ellipse ganz oben, Subart von dem ist Sluicing und Subart von Sluicing ist dann Sweeping. Ja? Und das ist nur ein Beispiel, aber man findet, und das ist jetzt tatsächlich, das ist, was eigentlich ohne Spaß jetzt wichtig ist, dass das ausgehend aus einer Sprache, wie Sluicing in einer ganz bestimmten Sprache mit ganz bestimmten syntaktischen Eigenschaften geartet ist, entsteht so eine Beschreibung und auch Begriff. Und man muss einfach schauen, ob sowas zum Beispiel in den Sprachen bei euch geht. Interessant wäre, wenn skandinavische Sprachen zum Beispiel, ob das dort, also alle Sprachen mit reicher Morphologie, reicher Verbalmorphologie, wär interessant, wie das dort das funktioniert. Ja. Ja, ich glaube, wir könnten an der Stelle Punkt setzen. Was haben wir also heute gelernt? Wir haben heute gelernt, dass man aus ökonomischen Gründen, aus Feilheit, Faulheit, warum auch immer, die Sachen auslässt. Allerdings, diese Auslassungen sind nicht nichts, sondern die sind null. Und diese Nulls werden kontrolliert. Das haben wir an Beispielen von Negationspartikel und Gradationspartikel auch gesehen. Ellipse sind ganz interessante Phänomene der gesprochenen Sprache. Das haben wir auch heute gelernt. Ganz interessant ist die Richtung der Auslassung, einmal kataleptisch beschrieben, einmal analeptisch beschrieben. Diese zwei Punkte sollen wir eigentlich festhalten. Und das, was wir zum Schluss besprochen haben, das Ausspülen oder das Stranding von Fragewörtern in einer ungewöhnlichen topologischen Position, in der finalen Position des Satzes, in der eigentlich ein Fragewort nicht zu suchen hat, aber eben aus den Gründen der Auslassung doch steht. Und wir haben versucht, ein Beispiel zu bringen, dass Auslassung mehrere Klassen oder mehrere Arten der Auslassung vertragen kann. Und es bedarf einer Analyse, bis man alles repariert hat, diese Auslassungen wieder hergestellt hat. Die Aufgabe dieser Sitzung, wie ich vorhin sagte, ist, die Beispiele für Sluicing, für die Stranding von Fragewörtern in den Sprachen, die ihr lernt und studiert, dort auf dem Poster bitte aufzuschreiben. Ich bekomme in Upload-Raum sehr, sehr viele gute Beispiele. Wer ist Frau Wagner? Ja, genau. So eine Rekordhalterin mit den Beispielen. Allerdings, ich achte nicht nur auf die Zahl. Es ist mir lieber tatsächlich, das geht jetzt für dich nicht, sondern generell sage ich das, nicht die Zahl, es reicht auch ein Beispiel, aber die müssen tatsächlich sauber annotiert, interliniert und übersetzt sein. Also darauf kommt es auch an. Ja, das ist ganz wichtig. So, in diesem Sinne sehen wir uns nächsten Mittwoch mit Syntax der Spaltung, Cleft-Sätze besprechen wir noch.